Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der zweiten Folge unseres Themenblocks Geld durch Briefmarken besprechen wir heute die in einigen Hinsichten recht ungewöhnliche 5-Freunde-Folge, die gestohlene Briefmarke. Wie bei unserer letzten Besprechung zu Detektiv Columbus wird es auch hier um einen Briefumschlag gehen und um eine Briefmarke, aber der Inhalt des Briefumschlags ist hier jetzt nur für die 5-Freunde relevant. Hallo Heike.
Hallo Marc. In den speziellen Fakten ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Es handelt sich bei der gestohlenen Briefmarke um Hörspiel Nummer 35 aus dem Jahr 2000. Zu diesem Hörspiel gibt es meines Wissens keine Buchvorlage mehr. Und die Geschichte stammt aus der Feder von Gabriele Hartmann. Über Titel und Klappentext ist schon relativ genau klar, worum es in dem Fall geht. Eine Briefmarke wird gestohlen und im Klappentext wird auch schon angesprochen, dass später im Felsenhaus eingebrochen wird und das durchsucht wird. Spannend fand ich jetzt, dass eigentlich der Clou der ganzen Geschichte im Klappentext schon angeteasert wird, allerdings so verklausuliert, dass man es eigentlich nicht verstehen kann. Es heißt nämlich, die Geschichte wird erst aufgeklärt, als die Kinder Dampf ablassen. Das ist wieder so ein typisches Fünf-Freunde-Wortspiel, das man dann, wie gesagt, erst versteht, wenn man in der Szene angekommen ist. Auf dem Cover sehen wir eine Szene aus der Mitte des Hörspiels. Wie ja auch schon im Klappentext angedeutet wurde, es wurde im Felsenhaus eingebrochen und die 5 Freunde räumen gerade ihr verwüstetes Zimmer auf. Man sieht, dass allerlei Sachen herumliegen und die Bilder schief an der Wand hängen. Das Hörspiel dauert 42 Minuten und die erzählte Zeit erstreckt sich über überschaubare 5 Tage.
Die Geschichte beginnt im Felsenhaus, die Herbstferien haben gerade begonnen und die 5 Freunde sitzen zusammen beim Morgentee. Dick erzählt eine Geschichte aus dem Internat, das er mit Julian besucht, damit die anderen auch was zu lachen haben. Es gab da einen Vorfall mit dem Direktor, der sich auf seine Brille gesetzt hat. Ich fand das sehr ungewöhnlich, denn in den 5-Freunde-Geschichten wird eigentlich sehr selten die Schule erwähnt und noch seltener sind wir aktiv in einer Schulszene dabei. Die einzigen anderen Begebenheiten, die mir im Moment spontan einfallen, ist zum einen das Buch auf der Felseninsel, als George und Anne ja einen Brief im Internat erhalten von Tante Fanny, dass die Insel gesperrt ist, weil Quentin da einen Versuch durchführen will in den kommenden Ferien. Als zweites fällt mir noch das Hörspiel 5 Freunde lösen das Rätsel des Landschulheims ein. Die Klassen von Julian, Dick und Anne, die auf ein Internat gehen, fahren in besagtes Landschulheim. George, obwohl sie auf eine Schule in Kirren geht, darf aber mitfahren, denn in ihrer Schule hat es einen massiven Krankheitsausbruch gegeben und die Schule wurde kurz vor den Ferien geschlossen.
Die Fälle der 5 Freunde spielen ja in der Regel in den Ferien und deshalb spielt die Schule halt nur eine sehr untergeordnete Rolle. Trotzdem gibt es da im Zuge der Autorenwechsel ein paar Inkonsistenzen. Annette Blyton war da noch konsequent, aber sie hatte ja auch Übung drin. Schließlich hat sie parallel ja auch ein paar Schulgeschichten geschrieben, in denen sich nur um die Schule dreht, wie bei Hanni und Nanni und Dolly. Bei Annette Blyton erfahren wir zum Beispiel in der Folge 5 Freunde auf neuen Abenteuern, dass George neuerdings auf ein Internat geht. In der Folge 5 Freunde auf großer Fahrt besprechen sich Anne und George, dass es ja ein großer Zufall bzw. Glück ist, dass sie gleichzeitig Ferien haben mit den Jungs. Daraus schließe ich, dass in dem Moment George und Anne auf dasselbe Internat gehen. Und dann aber die von dir schon angesprochene Folge im Landschulheim. Da scheinen ja Julian, Dick und Anne auf das gleiche Internat zu gehen und George auf ein anderes. Also da gibt es dann Inkonsequenzen.
Die Kinder sitzen also beim Frühstück und überlegen sich, was sie denn mit den Ferien anfangen sollen. Klar ist, wenn es gutes Wetter gibt, dann gehen sie natürlich baden. Aber was wollen sie machen, wenn es regnet? Onkel Quentin kommt rein und ungewöhnlicherweise hat er sehr gute Laune. Seine Arbeit geht gut voran. Er erzählt uns aber auch hier wieder nicht, woran er forscht. Und er freut sich sogar, die Kinder zu sehen. Er erzählt ihnen, in Kirren wird am nächsten Tag eine Antiquitätenbörse eröffnen in der Konzerthalle und die könnten sich die Kinder doch mal anschauen. Das überzeugt sie im ersten Moment jetzt nicht so besonders, denn olle Möbel, wie sie sagen, das wäre jetzt nicht so der Bringer. Aber Tante Fanny hat mehr Informationen über die Börse, da gäbe es auch andere Dinge zu bestaunen. Zum Beispiel alles Spielzeug. Da ist Dick ganz hin und weg, denn er interessiert sich ja sehr für Eisenbahnen. Vielleicht gibt es auch alte Eisenbahnen, die er sich anschauen kann. Es gäbe Briefmarken. Das ist was für Julian, der sich schon länger für Briefmarken interessiert und sich auch unbedingt mal Onkel Quentins Briefmarkensammlung anschauen möchte. Wir erfahren ja also, Quentin hat das Hobby Briefmarken sammeln. Der Knüller auf der Antiquitätenbörse wäre eine Briefmarke mit dem schönen Namen Philadelphia Blue. Die selbst habe ich jetzt bei einer schnellen Internetrecherche nicht gefunden, aber es gibt eine Briefmarke, die zumindest vom Namen her dazu passen könnte. Das ist eine 13-Cent-Briefmarke aus Pennsylvania, dem Bundesstaat in Amerika, in dem ja Philadelphia liegt. Diese ist allerdings nicht besonders wertvoll, kostet nur ein paar Euro und ich glaube, das wäre dann nicht unbedingt der Aufhänger für eine Antiquitätenbörse. Und auch für George hat die Börse was zu bieten. Es gäbe auch ganz viele Theaterkostüme und George trägt sich schon seit längerem mit dem Gedanken, eventuell mal bei der Theater AG mitzuspielen. Der Plan ist also klar, bei gutem Wetter gehen wir an den Strand und bei schlechtem Wetter haben wir als Ausweichprogramm die Antiquitätenbörse.
Dann machen wir einen Zeitsprung von 2 Tagen. Der Erzähler lässt uns nämlich wissen, in den ersten 2 Ferientagen war noch schönes Badewetter, aber jetzt ist das Wetter umgeschlagen und Plan B muss greifen, Schlechtwetterprogramm Antiquitätenbörse. Dann folgt allerdings eine ungewöhnliche Szene für 5-Freunde-Hörspiele. Wir greifen dem Schauplatz nämlich schon mal vor und begeben uns auf diese Antiquitätenausstellung, allerdings ohne, dass die 5 Freunde schon da sind. Das ist also eine Szene exklusiv für den Hörer, wo wir von Ereignissen erfahren, die die 5 Freunde erst später erzählt bekommen. Wir befinden uns am Stand des Briefmarkenhändlers, der das Prunkstück der Ausstellung, die Philadelphia Blue, im Angebot hat. Und hier wird auch noch ein bisschen näher darauf eingegangen. Es handelt sich um eine zartblaue Marke mit einem Schwan drauf. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Philadelphia Blue scheint wirklich fiktiv zu sein unter diesem Namen. Aber mit den Stichworten Blau, Briefmarke und Schwan habe ich zumindest noch eine gefunden, die einigermaßen wertvoll ist. Allerdings passt da der Name Philadelphia Blue nicht dazu. Es handelt sich nämlich um eine australische 4-Pence-Marke von 1855. Die ist unter anderem deshalb wertvoll, weil es sich um einen Fehldruck handelt. Das Motiv, der Schwan, steht nämlich gegenüber der Aufschrift, wo Post und der Wert draufsteht, auf dem Kopf. Und damit ist diese Marke bekannt unter dem Namen Inverted Swan. Der Schätzwert wird so knapp 6-stellig angegeben. 2018 wurde ein Exemplar davon allerdings auch schon mal versteigert für über 300.000 Schweizer Franken. Damit ist also der Wert dieser fiktiven Philadelphia Blue schon mal so einigermaßen abgesteckt. Und am Stand des Händlers kommt jetzt eine Frau an, sagt, oh, das war mein größter Traum im Leben, dass ich einmal diese wertvolle Marke mit eigenen Augen sehen kann. Und dann erzählt sie dem Händler noch eine rührselige Geschichte. Sie ist schwer krank, sie hat nicht mehr lange zu leben. Und ihr letzter Wunsch wäre jetzt, dass sie diese Marke einmal in der Hand halten dürfte und sie nicht nur durch Glas betrachten. Ob das denn vielleicht irgendwie möglich wäre. Der Händler windet sich ein bisschen, so von wegen, naja, Versicherungsbestimmungen, eigentlich geht es nicht, aber ach, naja, unter uns, wenn sie es nicht weiter sagen. Und er schließt die Vitrine auf, gibt die Philadelphia Blue tatsächlich aus der Hand. Und in diesem Moment taucht ein Mann auf, pöbelt den Händler ein bisschen an, so von wegen, ich habe hier wertvolle Briefmarken bei Ihnen gekauft, jetzt habe ich die prüfen lassen, man sagt mir, die waren total wertlos. Der Händler ist auf jeden Fall im Moment gerade ein bisschen hin und her gerissen, wo er seine Aufmerksamkeit denn eigentlich hinrichten soll. Das Ganze wird auch noch dramatischer, weil die kranke Frau jetzt auch noch einen Ohnmachtsanfall erleidet und zu Boden geht. Es gibt einen Auflauf, es wird nach einem Arzt gerufen, große Aufregung. Ist aber alles nicht so tragisch, die Frau kommt relativ schnell wieder zu sich. Allerdings ist in der Zwischenzeit der pöbelnde Mann verschwunden und auch von der Philadelphia Blue gibt es keine Spur mehr. Der Händler ist total verzweifelt, fragt erstmal die Frau, die am Boden liegt, sagen sie, haben Sie die Marke zufällig eingesteckt? Haben Sie sie noch in der Hand? Liegt die hier irgendwo rum? Ist sie runtergefallen? Die Frau reagiert relativ sauer, so nach dem Motto, wie? Sie beschuldigen mich hier, Ihre Briefmarke geklaut zu haben? Was der Händler eigentlich mit keinem Wort gesagt hat. Insofern reagiert die Frau schon relativ ungewöhnlich pampig. Erstaunlicherweise dementiert sie aber nicht. Also sie sagt nicht, ich habe Ihre Briefmarke nicht. Vielleicht ist das ja schon ein Hinweis darauf, dass sie doch irgendwie Dreck am Stecken hat. Die Szene löst sich dann langsam auf, indem der Händler sagt, ach, da kommt Constable Billings. Und dann blenden wir wieder zurück zu den 5 Freunden.
Die 5 Freunde sind nämlich mit ihren Fahrrädern auf dem Weg zur Antiquitätenbörse. Zeitlich ist es etwas nach dem Diebstahl, denn in der Stadt treffen sie auf Constable Billings, der ihnen sein Leid klagt. Er erzählt ihnen von der gestohlenen Briefmarke, dass er Spuren gesichert habe. Die Frau habe sich auch durchsuchen lassen, hat die Philadelphia Blue aber nicht. Und Billings konnte auch eine, wenn auch sehr vage, Personenbeschreibung des pöbelnden Mannes bekommen. Dennoch sei das Ganze kein Fall für die 5 Freunde. Aber Anne freut sich doch, denn es sieht nun so aus, als ob die Ferien spannend werden würden. Das fand ich sehr ungewöhnlich, denn nur ein paar Folgen später, Abenteuer im Ballon, da ist Anne eigentlich sehr froh darüber, dass die Ferien sehr ereignislos sind und selbst eine Woche Scrabble-Spielen am Abend hat sie noch nicht in die Langeweile getrieben.
Der neue Fall rückt jetzt aber erstmal in den Hintergrund. Die Freunde wollen sich doch erstmal auf der Antiquitätenbörse umtun. Da sie ja sehr verschiedene Interessen haben, beschließen sie, sich gleich zu trennen. Julian will sich ja bei den Briefmarken umsehen, also wollen die Jungs sich erstmal zu den entsprechenden Ständen begeben, während die Mädchen eher bei Georges Interesse den Theaterkostümen sich umsehen wollen. Jetzt hat Julian allerdings noch den Gedanken, Ermittlungsverbot von Billings hin oder her, falls wir den Händler ausfindig machen können, dem die Philadelphia Blue gestohlen wurde, können wir ja mal ein bisschen mit ihm reden, vielleicht erfahren wir ja irgendwas Interessantes. Als Treffpunkt wird in einer Stunde ein Teestand ausgemacht, wo es auch Sandwiches zu kaufen gibt. Für das leibliche Wohl ist bei den fünf Freunden ja immer bestens gesorgt. Wir gehen jetzt erstmal mit den Jungs zu dem Briefmarkenhändler. Sie kommen auch tatsächlich mit dem Philadelphia Blue Aussteller ins Gespräch, aber irgendwie erfahren sie nichts Neues, was wir nicht schon eh gewusst hätten. Und plötzlich tönt ein Schrei quer durch die Halle. Anne ruft nämlich Julian und Dick zu, sie sollen sofort kommen, das müssten sie sich ansehen. So von der Stimmlage her habe ich beim ersten Hören gedacht, da ist irgendwas passiert. So ist es aber nicht. Das Einzige, was passiert, in Anführungszeichen, ist, dass George ein Theaterkostüm anprobiert hat mit einem Rock. Und das ist jetzt natürlich die Sensation, die sich die fünf Freunde anschauen müssen. Denn niemand hat angeblich George jemals in einem Rock oder in einem Kleid gesehen. Auf den Spott von den Jungs reagiert George dann ein bisschen pumpig, so nach dem Motto, ja, bei Shakespeare wurden auch alle weiblichen Rollen von Männern gespielt. Außerdem möchte ich hier aus diesem blöden Kostüm wieder raus. Wie kriegt man das denn wieder ab? Das hat sich komplett verheddert. Die Jungs verabschieden sich also und ziehen sich irgendwie unauffällig aus der Affäre. Anne versucht, George aus dem Rock rauszuhelfen und damit endet die Szene auf der Antiquitätenbörse auch schon wieder.
Ob die Kinder noch länger dort bleiben, wird nicht gesagt. In der nächsten Szene sind wir auf jeden Fall vor der Antiquitätenbörse. Die Kinder fahren mit ihren Rädern zurück Richtung Felsenhaus. Timmy musste die ganze Zeit draußen angebunden warten und ist dementsprechend jetzt übermütig, tollt durch die Gegend, springt, so wie ich es verstanden habe, quer über die Fahrbahn. Dann kommt plötzlich ein Wagen angebraust mit sehr hohem Tempo und es passiert leider, was passieren muss. Timmy wird angefahren. Der Fahrer steigt aus und ist sauer, dass hier ein Hund frei rumrennt. Die Kinder sind sauer, dass der Fahrer viel zu schnell gefahren ist und den Hund angefahren hat. Ich bin auf Seiten des Fahrers. Ein Hund freilaufend neben einer Straße, das geht nicht, der gehört an die Leine. Aber das spielt hier jetzt auch keine so große Rolle. Der Fahrer setzt sich nämlich wutentbrannt wieder in seinen Wagen, braust davon. Während dieses Gesprächs hat er allerdings einen Briefumschlag verloren, den Anne jetzt gefunden hat. Sie winkt dem Mann noch nach, wedelt mit dem Brief, aber das kriegt er nicht mit, der braust um eine Ecke und ist weg. Die Kinder schauen sich den Briefumschlag kurz an. Man kann einen Namen lesen, Colin Barclay. Es ist wohl auch eine Adresse, eine Anschrift drauf, aber die ist so unleserlich, da wissen die Kinder nichts mit anzufangen. Sie beschließen, den Brief später zur Polizei zu bringen, aber jetzt ist zuerst mal Timmy wichtiger und sie machen sich auf den Weg zur Tierärztin.
Praktisch zeitgleich findet die nächste Szene statt und das ist wieder eine, wo die fünf Freunde nicht dabei sind. Und hier handelt es sich jetzt um einen klassischen Gangster-Dialog. Wir sind nämlich im Hotel von Kieran. Wobei ich mich auch gefragt habe, wo das denn plötzlich herkommt. Ortsfremde kommen in der Regel in der Pension von Mrs. Whittaker unter. Und bei den verbotenen Blüten haben wir ja auch schon erfahren, Kieran hat kein Hotel, sondern nur die Herberge für gestrandete Seeleute. Und es klingt jetzt nicht so, als ob die Briefmarkengangster sich da einquartieren würden. Aber vielleicht gibt es einfach doch ein Hotel in Kieran, das einfach bisher noch nie erwähnt wurde. Von den Stimmen wird klar, dass sich hier der pöbelnde Mann und die kranke Frau von der Antiquitätenmesse wieder treffen. Und sie kriegen jetzt auch Namen. Der Mann spricht die Frau nämlich mit Mary an. Und der Mann ist ja der, der Timmy angefahren hat. Also nennen wir ihn jetzt erstmal Colin Barclay, wie wir es auf dem Brief, den Anne gefunden hat, gelesen haben. Aus dem Gespräch wird jetzt glasklar, dass die beiden zusammengearbeitet haben, um die Philadelphia Blue von der Antiquitätenmesse zu stehlen. Colin raunzt Mary jetzt erstmal an, was machst du denn noch hier? Der Plan sah doch vor, dass du möglichst schnell aus Kirin verschwindest, sodass zwischen uns beiden keine Verbindung gezogen werden kann, damit niemand den Verdacht schöpft, dass wir beide zusammengearbeitet haben. Und das Motiv kommt uns doch bekannt vor. Das war ja irgendwie bei TKKG und X7 antwortet nicht genauso, dass die beiden Komplizen darauf bedacht waren, dass man möglichst keine Verbindung zwischen ihnen zieht. Mary tut das allerdings ab und sagt, ach, es wird schon keiner mitkriegen, dass wir irgendwie zusammengehören. Außerdem traut sie ihrem Komplizen offenbar nicht über den Weg. Sie will die Briefmarke sehen. Colin kramt jetzt in sämtlichen Taschen rum und sagt, irgendwie finde ich den Umschlag mit der Marke nicht. Den muss ich verloren haben. Und er rekonstruiert, was er in letzter Zeit so gemacht hat. Und da fällt es ihm ein, ja, dieser Unfall mit dem Hund. Als er ausgestiegen ist, da muss ihm der Umschlag aus der Manteltasche gerutscht sein. Vielleicht haben die Kinder ihn gefunden. Da wir als Hörer davon ausgehen müssen, dass in diesem Umschlag die gestohlene Philadelphia Blue steckt, müssen die beiden natürlich jetzt irgendwie einen Weg finden, diesen Umschlag wieder in ihren Besitz zu kriegen. Also müssen sie irgendwie diese Kinder finden und aushorchen, ob die möglicherweise den Umschlag an sich genommen haben. Und Mary schaltet hier blitzschnell. Sie sagt nämlich, ich gehe zum Tierarzt. Und Colin stellt sich erstmal doof und sagt, geht's dir nicht gut? Was willst du beim Tierarzt? Aber Mary hat natürlich die beiden Schlüsse gezogen. Wenn der Hund angefahren wurde, dann werden die Kinder ihn zum Tierarzt bringen. Und wenn es hier in Kirin wahrscheinlich nur einen Tierarzt gibt, wenn ich mich da aufstelle, müssen sie mir eigentlich genau in die Arme laufen. Und dann kann ich ja mal mit ihnen reden und ihnen auf den Zahn fühlen und vielleicht das eine oder andere erfahren. Gesagt, getan. Mary macht sich also auf den Weg zum Tierarzt.
Und genau das geschieht auch in der nächsten Szene. Die fünf Freunde sind bei der Tierärztin, die hier Dr. Silver heißt. Nur George geht mit Timmy zusammen ins Behandlungszimmer. Die anderen drei Kinder sitzen gelangweilt im Wartezimmer der Praxis herum. Dann betritt Mary den Raum. Sie hat einen Vogel, kommt mit den Kindern ins Gespräch und erzählt ihnen, der Vogel würde aufgrund des Wetters wohl nicht mehr fressen. Und da möchte sie lieber eine Ärztin um Rat bitten. Sie horcht die Kinder ein kleines bisschen aus und erfährt, die sind wegen eines verletzten Hundes da und sie würden im Felsenhaus wohnen. Und jetzt hat Mary ja ihr Ziel erreicht. Sie hat die Kinder gefunden, die wahrscheinlich den Umschlag haben. Und der Umschlag ist vielleicht im Felsenhaus. Dann kommt George freudestrahlend aus dem Behandlungszimmer raus. Timmy geht es eigentlich gut, nur eine leichte Verletzung. Es soll noch eine Nacht zur Beobachtung bleiben, aber die Kinder sind erleichtert.
Der nächste Zeitsprung wird vom Erzähler überbrückt. Wir erfahren, dass die Kinder am nächsten Tag zu einem befreundeten Farmer gehen, bei der Apfelernte helfen, ein bisschen auf seinen Ponys reiten. Währenddessen haben Fanny und Quentin Besorgungen im Nachbardorf zu erledigen. Das Felsenhaus ist für diesen Tag also verwaist. Am Abend bei der Rückkehr zum Felsenhaus sehen die Kinder, dass ein Streifenwagen vor der Tür steht, wundern sich erstmal ein bisschen, aber zunächst freuen sie sich, dass Timmy wieder da ist. Fanny und Quentin haben ihn auf dem Rückweg von der Tierärztin abgeholt, alles wieder in Ordnung mit ihm. Aber dann treffen sie auf Constable Billings, der aus einem unangenehmen Grund da ist. Ins Felsenhaus wurde nämlich eingebrochen. Erstaunlicherweise wurde nichts gestohlen. Sowohl Quentins silberner Golfpokal als auch das geerbte Tafelsilber sind noch da. Hier erfahren wir also von einem weiteren Hobby von Onkel Quentin. Er scheint Golf zu spielen und das nicht besonders schlecht. Immerhin hat er einen Pokal errungen. Woran man gemerkt hat, dass Einbrecher da waren, ist, dass sowohl die Kinderzimmer als auch das Wohnzimmer komplett verwüstet sind. Erstaunlicherweise aber weder das Elternschlafzimmer noch die Küche noch Onkel Quentins Labor. In der Regel sind Einbrecher ja doch immer hinter Onkel Quentins neuesten Forschungsergebnissen her. Und wenn das nicht das Ziel ist, dann hätten sie wenigstens Wertgegenstände geklaut. Auch das ist nicht passiert, also irgendwie ein bisschen rätselhaft. Die Kinder verbringen jetzt den Rest des Abends damit aufzuräumen. Das ist die Szene vom Titelbild. Und rätseln dabei natürlich, was die Einbrecher gewollt haben könnten, kommen aber irgendwie zu keinem Ergebnis.
Das Rätseln über das Motiv der Einbrecher geht auch am nächsten Tag noch weiter. Aber die fünf Freunde sind auf dem Rad unterwegs. Sie wollen nämlich jetzt zur Polizei. Am gestrigen Tag haben sie ganz vergessen, dass sie ja noch diesen gefundenen Briefumschlag haben. Während sie also mit dem Rad durch Kirin fahren, sieht Anne plötzlich einen schwarzen Wagen. Und das ist genau der Wagen, der Timmy angefahren hat, also der Briefumschlagsbesitzer. Die fünf Freunde wollen den Wagen verfolgen und mit Timmys tatkräftiger Hilfe, der ihnen manchmal den Weg zeigt, wenn sie den Wagen aus den Augen verloren haben, gelingt das auch. Und sie können den Wagen bis zu einem Hotel verfolgen.
Die Kinder fragen an der Rezeption nach der Zimmernummer von Colin Barclay und machen sich daraufhin auf den Weg in den ersten Stock. Aber schon von Weitem hören sie aus dem Zimmer ein lautstarkes Gespräch und sie erkennen die Stimme einmal von Colin Barclay, den sie ja von dem Unfall kennen, und die Stimme seiner Gesprächspartnerin erkennen sie als die der Frau aus der Tierarztpraxis. Und hier ziehen die fünf Freunde jetzt wissensmäßig mit dem Hörer gleich und erkennen aus dem Verlauf des Gesprächs, dass die beiden für den Diebstahl der Philadelphia Blue verantwortlich waren. Barclay erzählt Mary nämlich, dass er in London war und den Käufer beruhigen wollte, dass der seine Philadelphia Blue auf jeden Fall kriegt, aber halt nur etwas später, denn sie müssen ja den Umschlag mit der Marke erst von den Kindern wieder beschaffen. Colin hat gestern im Felsenhaus eingebrochen, aber diesen Umschlag nicht gefunden. Und jetzt wird den Kindern natürlich klar, was es da mit dem Einbruch auf sich hatte. Na klar, die haben diesen Umschlag gesucht, der aber im Felsenhaus nicht war, deshalb wurde auch nichts gestohlen. George hatte den Briefumschlag ja die ganze Zeit in der Jackentasche während ihres ganzen Aufenthalts auf der Apfelfarm. Jetzt ist also klar, sie können die Diebe der Philadelphia Blue überführen. Also machen die Kinder sich auf den Weg zur Polizei. Es gibt dann noch einen brenzligen Moment zwischendurch, weil Timmy nämlich etwas laut wird und die Kinder fast noch von Colin und Mary ertappt werden. Aber es geht nochmal alles gut und sie machen sich auf den Weg zur Polizeistation.
Dort angekommen ist Constable Billings aber nicht da und auch der zweite Polizist wird gleich zu einem Einsatz gerufen. Er hat ihnen vorher aber noch ganz England-like Teewasser aufgesetzt. Die fünf Freunde schauen sich jetzt den Briefumschlag an, denn da muss ja die Philadelphia Blue drin sein. Aber wie kriegen wir den denn jetzt auf? Jetzt kocht der Teekessel und mit dem pfeifenden Geräusch kommt Anne auf eine sehr gute Idee. Denn wie kann man Gummierung von Briefumschlägen öffnen? Mit Wasserdampf. Das ist einer von drei, ich nenne es mal Klassiker-Tricks, die ich in alten Kinderkrimiserien immer irgendwann mal erwarte. Wir haben zum einen hier den Wasserdampf, um damit Briefumschläge zu öffnen und später wieder zukleben zu können, sodass der Empfänger es nicht merkt. Es gibt dann den schönen Trick mit dem Zitronensaft als Geheimtinte, mit der man auf ein Blatt Papier schreibt, das dann über eine Kerze hält und die Wärme macht die Schrift sichtbar. Oder einen Trick, den wir zum Beispiel schon bei der Musik des Teufels der drei Fragezeichen hatten, dass einer unserer Helden eingesperrt ist, aber außen steckt der Schlüssel im Schloss und die Tür hat einen so großen Spalt, dass man den Schlüssel aus dem Schloss herausdrücken kann. Und wenn man eine Zeitung unten durch die Tür schiebt, kann man ihn reinziehen. Anne wendet jetzt also den Wasserdampftrick an auf diesen Umschlag. Sie schauen gespannt hinein, werden aber total enttäuscht, denn der Umschlag ist leer. Aber wo ist jetzt die Philadelphia Blue? Dann kommt Anne mit einer neuen Idee um die Ecke, denn sie erinnert sich an einen Spruch, den ihr Vater, also der Vater von Julian, Dick und Anne, Quentins Bruder, öfters mal sagt, wo versteckt man denn am besten einen Baum? Na, unter anderen Bäumen, im Wald. Und wo versteckt man dann Briefmarken? Ja, unter anderen Briefmarken. Ich habe das zuerst falsch verstanden. Ich dachte nämlich, mit unter anderen Briefmarken wäre gemeint in einem Briefmarkenalbum und habe mich gefragt, wo das jetzt herkommt. Aber was Anne hier meint, ist ganz wörtlich. Unter anderen Briefmarken, denn der Briefumschlag hat eine sehr große Marke aufgeklebt und darunter wäre ja vielleicht Platz für die Philadelphia Blue. Anne wendet also den Wasserdampftrick nochmal an und unter dieser großen Briefmarke kommt zum Vorschein die Philadelphia Blue und die fünf Freunde haben den Fall gelöst. Jetzt kommt Constable Billings zurück und sie können dem Polizisten ganz stolz die Briefmarke übergeben. Sie teilen ihm auch mit, wer die Diebe sind. Aber zu ihrer Überraschung will Billings Colin jetzt nicht verhaften, denn er hat keinen wirklichen Beweis. Die Briefmarke ist jetzt hier ja auf der Polizeistation und dass die fünf Freunde Colin und Mary belauscht haben, das wäre ja nur Hörensagen. Billings braucht ein direktes Geständnis. Und da schmieden die fünf Freunde zusammen mit der Polizei einen Plan.
Die Kinder machen sich jetzt also in Begleitung der Polizei wieder auf den Weg zum Hotel. George klopft an die Zimmertür von Barclay und gibt vor, sie wolle ihm seinen Brief zurückgeben. Allerdings muss sie natürlich sicher sein, dass es wirklich sein Brief ist und er bestätigt das vehement. Natürlich ist es mein Brief, da steht auch mein Name drauf. Dann wirft Julian, ganz der eifrige Briefmarkensammler, ein, ob er vielleicht die Marke haben könnte. Und Colin Barclay fällt aus allen Wolken und stottert was von wegen, nee, also die ist total wertvoll. Und Julian so ganz unschuldig, wieso, das ist doch nur die neue Sondermarke. Und da verheddert sich Barclay mit, ach so, die Sondermarke, ja, ach, egal, lasst mich in Ruhe, haut einfach ab. Dieses ganze Gespräch hat Constable Billings allerdings versteckt hinter der Tür belauscht. Und das ist für ihn jetzt Geständnis genug. Er zieht da nämlich raus, Colin beansprucht diesen Brief für sich und dass er behauptet, die Marke wäre total wertvoll, beweist für Billings jetzt auch, dass Barclay weiß, dass da nicht nur diese popelige Sondermarke draufklebt, sondern da noch was anderes dahinter steckt. Und damit hat er jetzt Beweise genug, um Colin Barclay ein drittes Mal zu verhaften. Das ist nämlich kein Unbekannter und Constable Billings hatte schon zweimal das Vergnügen, Barclay ins Gefängnis zu stecken.
Am selben Tag schließt sich der Fall im Felsenhaus. Billings erzählt noch, dass auch Mary, also Colins Komplizin, verhaftet werden konnte. Und Quentin regt an, diesen Erfolg der fünf Freunde, den müssen wir doch feiern. Und er möchte ein Kostümfest veranstalten. Die Kinder wollen sich nämlich ganz falladäquat verkleiden. Anne wird die Fee des Wasserdampfes. Julian wird ein Briefmarkensammler mit Brille. Dick wird ein Eisenbahner. Und George und Timmy zusammen sollen Romeo und Julia sein. Es gibt den Abschlusslacher und die Geschichte endet.
Kommen wir zu unseren Kategorien. Welche Verbrechen wurden begangen? Da ist zum einen der Diebstahl der Philadelphia Blue. Eigentlich müsste man hier von Trickdiebstahl sprechen. Bei dem Unfall mit Timmy bin ich nicht sicher, ob Colin Barclay hier Fahrerflucht begeht. Wahrscheinlich schon. Ich meine, er hat den Hund angefahren und entfernt sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlegen. Und dann gibt es natürlich noch den Einbruch ins Felsenhaus und möglicherweise Sachbeschädigung bei dem Chaos, das er da angerichtet hat.
Die Fallrelevanz hier ist eindeutig. Es ist eindeutig ein Anne-Fall. Sie ist das Brain. Sie hat den von Colin Barclay bei dem Unfall mit Timmy verlorenen Briefumschlag gefunden. Sie erkennt den schwarzen Wagen wieder in der Stadt, den die fünf Freunde dann bis zum Hotel verfolgen. Sie hat die Idee mit dem Wasserdampf und auch die Idee, dass etwas unter etwas anderem versteckt sein könnte. Dann gibt es noch George und Julian, die zusammen den Plan ausführen, Colin Barclay zu überrumpeln, dass er zugibt, der Briefumschlag gehöre ihm.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mich gefragt, wo Mary dann so schnell den Vogel her hat, mit dem sie beim Tierarzt auftaucht. Und da sie ja fremd in Kirin ist, wird sie auch keine Stammkundin bei diesem Tierarzt sein. Und ob man einfach mal so einen Termin kriegt für offensichtlich keinen Notfall, sondern der Vogel frisst nicht. Also das kam mir ein bisschen seltsam vor. Und des Weiteren habe ich mich noch gefragt, Colin und Mary werden verhaftet, aber kriegt man auch die Hintermänner dran, also den Käufer oder den Hehler, mit dem Colin Barclay in London Kontakt hatte? Wird auch der verhaftet?
Dann kommen wir nun zur Kategorie der Plan. Ich habe mich hier gefragt, die Sondermarke klebt ja auf dem Briefumschlag. Darunter ist die Philadelphia Blue. Zum einen, klebt die Philadelphia Blue auch auf dem Briefumschlag? Hat Colin also, als er sie in der Antiquitätenbörse gestohlen hat, irgendwie abgeleckt und draufgeklebt? Wurde die große Sonderbriefmarke dann komplett darüber geklebt mit ihrer gesamten Fläche, sodass die Philadelphia Blue jetzt selbst am Umschlag klebt, aber auf ihr dann eine andere Marke? Man müsste dann ja mit dem Wasserdampf diese große Marke von der Philadelphia Blue abmachen, hoffen, dass die nicht reißt, dass da nicht ein Stück Farbe mitgenommen wird und dann die Philadelphia Blue noch vom Briefumschlag abmachen. Würde das nicht dazu führen, dass die Philadelphia Blue danach ziemlich ramponiert aussieht und immens am Wert verliert? Oder war es so, dass Colin die große Sondermarke gar nicht komplett aufgeklebt hat, sondern vielleicht nur den Rand befeuchtet hat des Klebstoffes, sodass, wenn die auf dem Briefumschlag kleben würde, eine kleine Tasche darunter entsteht und die Philadelphia Blue war vielleicht gar nicht selbst auf dem Umschlag geklebt, sondern war locker in der Tasche drin? Dann wäre sie wahrscheinlich noch in ihrem ursprünglichsten Zustand.
Dazu habe ich auch mal ein bisschen recherchiert, wie kleben Briefmarken eigentlich? Und das Stichwort dazu ist Trockengummierung. Auf die Briefmarkenrückseite wird nämlich eine Schicht aufgebracht. Die besteht zum Großteil aus Stärke oder synthetischem Leim. Und wenn man die anfeuchtet, dann klebt die Briefmarke einfach. Diese Schicht ist allerdings wasserlöslich, sodass man durch späteres Anfeuchten die Briefmarke zerstörungsfrei wieder ablösen kann. Zumal, wenn man ein nassfestes Spezialpapier verwendet, sodass die Briefmarke dadurch, dass man sie anfeuchtet, eben nicht zerstört wird. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man sowohl die Sondermarke von der Philadelphia Blue als auch die Philadelphia Blue vom Briefumschlag einigermaßen zerstörungsfrei wieder abkriegt. Andererseits legen Briefmarkensammler auf alle möglichen Faktoren Wert, unter anderem auf die Intaktheit der Gummierung. Das heißt, wenn die Philadelphia Blue mit einer intakten Gummierung geklaut wurde von der Börse und dann pappe ich sie auf den Briefumschlag und löse sie danach wieder ab, ist die Gummierung natürlich im Eimer. Und das wird den Wert der Philadelphia Blue erheblich mindern. Insofern wäre deine zweite Möglichkeit, dass ich die Sondermarke nur vorsichtig am Rand befeuchte und eigentlich nur die Sondermarke auf dem Briefumschlag klebt und die Philadelphia Blue in dieser Tasche dazwischen nicht aufgeklebt ist, die schonendere Methode. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob beim Wasserdampfablösen der Sondermarke dann nicht auch die Gummierung der Philadelphia Blue leidet, sodass so oder so ihr Wert am Ende gemindert ist. Ob Barclays so clever war, das mit seinem Käufer abzusprechen, da bin ich mir nicht so sicher. Außerdem stelle ich mir das auch noch ziemlich friemelig vor, die Sondermarke nur am Rand zu benetzen und sie dann so aufzukleben, dass da wirklich eine freie Tasche für die Philadelphia Blue übrig bleibt. Wir müssen ja davon ausgehen, dass Colin das relativ unter Zeitdruck auf der Antiquitätenmesse machen wollte. Also er hat die Philadelphia Blue sich gekrallt, sich schnell umgedreht, die auf den Briefumschlag draufgeklebt und dann wollte er ja unauffällig wieder verschwinden. Ich glaube nicht, dass er sich auf dem Klo versteckt hat und da jetzt noch 10 Minuten irgendwie mit chirurgischen Instrumenten irgendwie diese Briefmarke da rein operiert hat. Heutzutage ist die Trockengummierung auf der Rückseite von Briefmarken vollflächig aufgetragen. Es gibt allerdings auch Beispiele, dass in Notzeiten, in Krieg, wenn Materialknappheit herrschte, diese Gummierung nur punktförmig aufgetragen wurde, um einfach Material zu sparen. Aber soweit ich das recherchiert habe, waren da halt sehr viele Punkte doch über die ganze Fläche der Briefmarke verteilt und nicht nur am Rand. Also das hätte Colin Barclay hier in dem Fall auch nicht wirklich weitergeholfen. Und ich gehe mal davon aus, dass die neue Sondermarke vollflächig gummiert war. Noch komplizierter wird es wahrscheinlich, wenn es eine moderne Sondermarke war, die selbstklebend verkauft wird. Auch wenn ich recherchiert habe, dass bei selbstklebenden Briefmarken, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, ob das aus technischen Gründen ist oder als Service für Briefmarkensammler, unter der Selbstklebeschicht in der Regel trotzdem noch eine Gummierungsschicht ist, sodass man auch selbstklebende Briefmarken mit derselben Methode gut von Briefumschlägen wieder abtrennen kann. Allerdings hätte das für den Plan von Colin Barclay natürlich trotzdem nicht funktioniert, denn das bedeutet ja nur, dass ich die Sondermarke dann mit Wasserdampf vom Umschlag lösen kann. Trotzdem habe ich ja dann noch das Problem, dass die Selbstklebeschicht auf der Philadelphia Blue verbleiben würde, was, glaube ich, ein bisschen ungünstig wäre.
Der Briefumschlag von Colin Barclay war ja zugeklebt und als unsere Freunde ihn geöffnet haben, leer. Und das hat sie ja misstrauisch gemacht. Ich habe mir jetzt überlegt, könnte man den Plan vielleicht dadurch verbessern, dass in dem Umschlag ein zum Beispiel Liebesbrief an Colin Barclay adressiert steckt? Dann könnte er diesen Brief aufgerissen, also nicht zugeklebt und auch nicht einfach nur die Lasche reingesteckt, sondern aufgerissen wie ein Brief, der an ihn adressiert ist, in seiner Manteltasche rumtragen. Wenn die 5 Freunde dann diesen Liebesbrief lesen, dann, zumindest ich, wäre nicht auf die Idee gekommen, dann zu vermuten, dann ist bestimmt irgendetwas mit dieser großen Sondermarke da nicht ganz in Ordnung und dort ist vielleicht die Briefmarke. Gut, die 5 Freunde haben das Wissen, dass der Briefumschlag die Marke haben soll, aber wenn ich jetzt mal überlege, Colin hat das Ganze ja gemacht, um einer möglichen Durchsuchung zuvorzukommen bzw. sie zu überstehen. Der Plan per se war ja, er versteckt die Marke unter der Sondermarke und wenn die Polizei ihn dann aus irgendwelchen Gründen durchsuchen will, ist er fein raus, denn er hat ja nur einen zugeklebten Umschlag dabei. Billings hätte, auch wenn er Barclay natürlich als Dieb kennt, keinerlei Handhabe gehabt, diesen Brief aufzumachen. Aber noch unauffälliger wäre es halt gewesen, wenn der Umschlag aufgerissen wäre und es wäre ein Liebesbrief drin und Barclay hätte diesen Brief einfach Billings gegeben, dann wäre er fein raus.
In beiden Fällen könnte ein aufmerksamer Beobachter allerdings über die Tatsache stolpern, dass dieser Brief nicht gestempelt ist. Wenn Colin Barclay also einen Brief bei sich hat, der an ihn adressiert ist, dann muss man ja davon ausgehen, dass er den mit der Post bekommen hat. Warum ist dann kein Stempel drauf? Um dieses Problem zu umgehen, hätte der Brief an irgendjemand anders adressiert sein müssen, sodass Colin vorgeben kann, na, ich habe hier noch einen Brief bei mir, den wollte ich auf dem Weg nach Hause noch in den Briefkasten schmeißen. Das hätte allerdings den Nachteil gehabt, dann kann Colin natürlich nicht mehr so einfach behaupten, ja natürlich ist das mein Brief, da steht ja mein Name drauf. Es sei denn, er hätte den halt noch als Absender draufgeschrieben. Aber ich glaube, auch in diesem Fall würde man den Brief wahrscheinlich eher dem Empfänger übergeben und nicht dem Absender. Das heißt, da bräuchte Colin dann noch einen Komplizen, der eingeweiht ist. Außerdem riskiert er dann natürlich, dass die Polizei sagt, na gut, dann geben wir den Brief einfach zur Post. Und dann ist die Philadelphia Blue in einem ganz normalen Briefprozess, was gefährlich ist im Sinne von, sie könnte beschädigt werden oder der Brief könnte verloren gehen.
Insgesamt ist es aber ein Plan der beiden Ganoven Colin und Mary, der durchaus funktionieren kann. Technisch, die Sache mit der Gummierung, das hätte ja geklappt, wie wir gesehen haben. Den Zufall, dass Colin den Briefumschlag verliert, wenn er einen Hund anfährt, den konnte er nicht vorhersehen. Aber wäre er nicht auf die cleveren 5 Freunde getroffen, die aus der Tatsache, dass der Briefumschlag leer ist, geschlossen haben, dann muss irgendetwas anderes da noch dahinter stecken. Dann, glaube ich, hätten die beiden Ganoven Erfolg gehabt und hätten in London die Philadelphia Blue für viel Geld verkaufen können.
Dann wollen wir jetzt noch 2 ähnliche Folgen erwähnen, die sich hier auf den Aspekt eine Briefmarke wird über eine andere geklebt beziehen. Dabei ist mir natürlich direkt die 3-Fragezeichen-Klassik-Folge Der sprechende Totenkopf ins Gedächtnis gekommen. Auch hier werden 2 Briefmarken übereinander geklebt, allerdings mit einem anderen Zweck. Hier soll nämlich eine versteckte Botschaft aus dem Gefängnis übermittelt werden, ohne dass das der Zensur auffällt. Dazu wird eine grüne Briefmarke auf den Brief geklebt und dann eine größere Briefmarke oben drüber. Dabei steht die grüne Briefmarke für grüne Banknoten und soll die Information übermitteln, dass die halt unter etwas anderem versteckt sind. Und schlussendlich findet man die Banknoten dann unter irgendwelchen Fußbodenbrettern.
Dann gibt es noch die 3-Fragezeichen-Folge Die blutenden Bilder. Da geht es jetzt nicht um Briefmarken, aber es werden hier 2 Bilder übereinander geklebt. Sehr, sehr teure Edward Munch-Gemälde sollen nämlich von A nach B transportiert werden. Und damit diese nicht gestohlen werden, hat der Museumsdirektor sich einen Trick ausgedacht. Er hat nämlich einfach eine billige Leinwand darüber montieren lassen, auf der Gemälde sind, die niemand stehlen will.
Mein Fazit. Ich finde hier das Stilmittel der Gangster-Dialoge für eine 5-Freunde-Folge sehr ungewöhnlich. Dadurch hat der Hörer halt einen Wissensvorsprung und das Gefühl, dass er die ganze Zeit schon weiß, wie der Hase läuft. Trotzdem gibt es dann in der Schlüsselszene nochmal einen Clou und eine Überraschung, dass der Briefumschlag leer ist. Denn natürlich hat man die ganze Zeit das Gefühl, klar ist die Philadelphia Blue im Umschlag. Was mich ein bisschen gestört hat, war dieses komische Motiv von Romeo und Julia. Es ist zwar eine schöne Klammer zwischen dem Anfang und dem Ende, aber irgendwie fühlt sich das für mich wie ein Fremdkörper an. Das passt für mich nicht zu dem Charakter von George, dass sie sich für Schulaufführungen oder Schauspiel oder sowas interessiert. Und außerdem ist der Charakter von George durch die Serie auch nicht ganz stringent gezeichnet. Bei Enid Blyton ist es ja so, dass sie gerne für einen Jungen gehalten wird, Punkt. Auch wenn George zeittypisch trotzdem gezwungenermaßen Röcke trägt. Zumindest heißt es in der Folge Auf neuen Abenteuern, als sie sich nachts unerlaubterweise im Haus rumgetrieben hat, dass Anne morgens überrascht ist, sie mit Rock und Pullover im Bett vorzufinden. Es ist also mitnichten so, dass noch nie einer George in einem Rock gesehen hat. In der 2. Sprechergeneration weicht diese Tatsache, dass George unbedingt für einen Jungen gehalten werden will, ein bisschen auf. In Dialogen zwischen Entschuldige, dass ich dich für einen Jungen gehalten habe, ach, nicht so schlimm, bis zu Ich bin ein Mädchen, das sieht man doch wohl. Und hier dreht es sich jetzt wieder ein bisschen zurück, dass sie einerseits für einen Jungen gehalten werden will, aber trotzdem kein Problem hat, diese Theaterkostüme, Röcke anzuziehen. Also irgendwie hat sich diese ganze Romeo und Julia-Thematik für mich einfach komisch angefühlt. Trotzdem mag ich die Folge irgendwie. Ich höre mir die auch gerne gelegentlich mal wieder an. Insofern kriegt sie von mir einen wohlwollend neutralen Daumen mit Tendenz nach oben.
Mein Fazit. Es ist eine N-Folge und das gefällt mir immer sehr gut. N macht ja hier wirklich alles, die anderen sind nur dabei. Wir erfahren hier auch einen neuen Spitznamen für N. Fanny nennt sie nämlich einmal Schätzchen. Und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, bei 5 Freunden mal die Spitznamen für N zu sammeln. Im Moment habe ich schon Lämmchen, Gänschen und Feiger Eierkuchen. Der Dampftrick hat mir gefallen und auch mich haben sie auf die falsche Fährte gelenkt. Denn auch ich habe gedacht, Natürlich ist die Briefmarke im Umschlag. Das ist hier auch wieder ein schönes Motiv bei den fünf Freunden. Das Spiel mit den Worten, dass Briefmarken unter Briefmarken sind. Auf dem Cover steht ja schon, der Fall löst sich, als die fünf Freunde Dampf ablassen. Oder hier halt die Sache mit der Briefumschlag mit der Briefmarke. Es wurde ja von den Ganoven nie gesagt, der Umschlag, in dem sich die Briefmarke befindet. Das fand ich gut gemacht. Die Geschichte ist insofern etwas ungewöhnlich, da ich eigentlich den Eindruck habe von Fünf-Freunde-Geschichten, ohne das jetzt mit Daten belegen zu können, dass es eigentlich eher darum geht, warum geschieht etwas. Das ist hier jetzt aber sehr schnell klar. Wir wissen ja sehr schnell, wie die Briefmarke gestohlen wurde. Das heißt, hier geht es eigentlich eher darum, fangen die fünf Freunde die Verbrecher. Insgesamt ist es aber eine Folge, die mich unterhalten hat, die ich auch bestimmt nochmal irgendwann hören werde. Von daher gibt es auch von mir einen positiv-neutralen Daumen. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat schließen wir den Themenblock Geld durch Briefmarken ab. Wir besprechen eine neue Serie, die Funkfüchse. Und da wird es einen cleveren Trick geben, gestohlene Briefmarken zu verkaufen. Bis in 4 Wochen.